HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Schwierige Annäherung, die Frankfurter Bartholomäus-Plakette unter anderem für Georg Trittin, Gründer des Projekts Schwul und Katholisch. Hohe Spendenbereitschaft und großer Bedarf, die Jahresbilanz von Brot für die Welt. Und auf der Suche nach dem ganz anderen, ein Kunstprojekt in drei Wiesbadener Kirchen. Heute wird in Frankfurt die Bartholomäus-Plakette verliehen. Das ist ein Preis, der für ein besonderes ehrenamtliches Engagement in der katholischen Kirche verliehen wird. Zwei Menschen bekommen ihn jedes Jahr. Dieses Jahr heißen die Preisträger Christa Stilger und Georg Trittin. Christa Stilger ist seit 60 Jahren ehrenamtlich in der gemeindlichen Arbeit unterwegs und Georg Trittin hat vor 30 Jahren angefangen, sich für Homosexuelle in der katholischen Kirche einzusetzen. Der Preis an ihn ist durchaus auch ein politisches Signal der katholischen Stadtkirche. Valentin Beigestellt Georg Trittin vor.
Georg Trittin hat Anfang der 90er etwas getan, was nur ganz wenige Menschen gewagt haben. Er hat innerhalb der katholischen Kirche eine Gruppe für homosexuelle Menschen gegründet.
Wir haben nicht um Erlaubnis gebeten, sondern einfach eine Gemeinde gesucht, in der wir diesen Gottesdienst feiern können. Und so haben wir dann 91 angefangen. Ja, und ich bin zwar jetzt schon lange selbst nicht mehr dabei, aber das Projekt gibt es heute noch.
1976 kam Georg Trittin zum Theologiestudium nach Frankfurt, doch katholischer Priester wollte er nicht werden. Stattdessen ging er zur Zeitung, wurde Redakteur bei der FAZ.
Ich hatte zu der Zeit natürlich schon mein Examen, aber bei der Zeitung gearbeitet, hatte den Eindruck gehabt, es ist schön bei der Zeitung zu arbeiten, aber was Sinnvolles möchte ich auch tun. Und hatte dann die Idee, mit unserer schwulen Gemeinde zu beginnen.
Das war in den 90er Jahren. Homosexuelle Beziehungen wurden von der katholischen Kirche abgelehnt. Und das hat Georg Trittin auch ganz persönlich getroffen.
Was die Kirche dazu gesagt hat, war mir ehrlich gesagt egal. Es kränkt, wenn du immer wieder dann sehr negative Aussagen zu hören bekommst, die dann offiziell vorgetragen werden. Natürlich kränkt das, aber für mein Leben hat das keinen Einfluss. Ich habe auch nicht daran gedacht, irgendwie um einen Segen zu bitten.
Gesellschaftlich hat sich inzwischen einiges geändert. Homosexuelle Paare können standesamtlich heiraten und das haben Georg Trittin und sein Partner auch gemacht. Aber die katholische Kirche will homosexuelle Paare bis heute nicht trauen oder segnen. Seit vielen Jahren versucht er das zu ändern. Inzwischen kommt Bewegung in die Sache. Er konnte der Kirchenleitung einen Vorschlag für Segnungen unterbreiten und fand Gehör.
Wenn ich also sage, ich möchte mich trauen lassen, wird der Pfarrer immer sagen, können wir nicht machen, ist nicht heterosexuell, ist nicht kirchlich möglich. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr auf dem Standesamt seid, habt ihr ja im Grunde eure Ehe schon geschlossen. Und der Segen wäre die Bitte an Gott, euch auf eurem Weg zu bestärken.
Die Frankfurter Stadtkirche unterstützt ihn und sein Anliegen und verleiht ihm dafür die Bartholomäus-Plakette 2021. Frankfurts Stadtdekan Johannes zur Elz.
Als ich vor 10 Jahren Stadtpfarrer geworden bin, habe ich aus der Ferne davon nur gehört und davon überhaupt nichts gehalten. Habe gedacht, komm, das ist das allererste, was du hier platt machst, wenn du herkommst. Und habe die Menschen erlebt, die da zusammenkommen, Gottesdienst feiern und sich gegenseitig stützen, um in der katholischen Kirche auch bleiben zu können. Und gehört zwischen zu den Unterstützern und Förderern.
Und Georg Trittin war bei dem Anruf völlig baff.
Ich war unterwegs und habe einen Anruf auf dem Handy bekommen, konnte es nicht fassen. Aber es hat mich sehr gefreut. Es freut mich immer noch.
Und Georg Trittin hofft, dass sich eines Tages doch noch etwas ändert.
Ich würde mir wünschen, dass die Kirche sich von den Begegnungen mit Leuten, die diesen Lebensweg eingeschlagen haben, mit Paaren einfach lernt, ihr Herz ein Stück öffnet und selber in sich geht und darüber nachdenkt, ob das, was sie lehrt, wirklich dem Evangelium gemäß ist.
Eine schwierige Annäherung, die Frankfurter Bartholomäus-Plakette, unter anderem für Georg Trittin, Gründer des Projekts Schwul und Katholisch. Die Pandemie, Hungersnöte und der Klimawandel, diese Themen haben die Arbeit von Brot für die Welt im vergangenen Jahr besonders bestimmt. Was die aktuellen Krisen für die Arbeit des evangelischen Hilfswerkes bedeuten und wie Entwicklungszusammenarbeit künftig gestaltet werden soll, das hat die Präsidentin des Hilfswerks in einer Pressekonferenz in Berlin dargelegt. Matthias Bertsch war dabei.
Uns erreichen täglich Listen von Personen, die zusammen mit ihren Familien bedroht sind. Mit diesen Worten beschreibt Silke Pfeiffer die dramatische Situation in Afghanistan. Die Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt fordert nicht nur eine schnelle und unbürokratische Ausreise der betroffenen Menschen- und Frauenrechtsaktivistinnen, sondern übt auch harsche Kritik an den Lageberichten des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan.
Klar ist, diese Lageberichte haben die Situation in den letzten Jahren viel zu positiv dargestellt. Und das muss angepasst werden. Zivilgesellschaftliche Perspektiven und auch Perspektiven wie zum Beispiel der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung müssen sich dort stärker niederschlagen.
Wie es in Afghanistan selbst weitergehen wird, kann auch Pfeiffer nicht sagen. Klar allerdings sei, das Land sei nicht mehr das gleiche wie vor 20 Jahren.
Wir haben 27% weibliche ParlamentarierInnen in Afghanistan. Wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gebildet haben, eine staatliche Menschenrechtskommission und so weiter. Das heißt, auch die Taliban haben es mit einem anderen Land zu tun. Und jetzt geht es darum zu schauen, welche Spielräume sich für die Leute vor Ort ergeben und wie wir sie als internationale Gemeinschaft unter den gegebenen Umständen weiter unterstützen können.
Neben der Situation in Afghanistan werden Corona und der Klimawandel weiterhin die Arbeit des Hilfswerks bestimmen. Die Pandemie habe in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gravierende Konsequenzen, betont die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Prühn.
Viele Länder im globalen Süden hatten ja gar keine andere Chance, als einen ganz starken Lockdown zu verhängen, einfach weil die medizinischen Möglichkeiten nicht darauf eingestellt waren, Corona-Kranke und Corona-Schwerstkranke zu behandeln. Das sorgt aber dafür, gerade weil im globalen Süden viele Menschen im informellen Sektor arbeiten, dass diese Menschen einfach kein Einkommen mehr hatten. Der Tagelöhner, der kein Einkommen mehr hat, kann seine Familie nicht ernähren. Und deswegen sind die Hungerzahlen durch Corona ganz, ganz stark nach oben getrieben worden, in einem Maße, dass wir heute sagen müssen, jeder 11. Mensch auf der Welt hungert.
Um Hunger und dem sich verschärfenden Klimawandel etwas entgegenzusetzen, sei es wichtig, nicht die industrielle Landwirtschaft zu fördern, sondern kleinbäuerliche Existenzen. Nur so lasse sich mehr globale Gerechtigkeit schaffen, auch wenn das bedeutet, dass hierzulande die Preise für Lebensmittel steigen würden.
Wenn Sie Verbraucherinnen und Verbraucher fragen, gibt es viele Menschen, denen das Wohl der Erzeugerinnen und Erzeuger sehr wichtig ist. Natürlich ist der Preis eine Frage und kann auch Familien vor Probleme stellen. Und das würde ich auch nie negieren. Aber dann geht es ja darum zu schauen, wie können Kleinbäuerinnen und Bauern sich zu Kooperativen zusammenschließen, gemeinsam exportieren, dass die Bananen direkt hier auf den Markt kommen. Und dort haben wir auch Projektbeispiele von Brot für die Welt, die Erfolgsgeschichten erzählen können.
Denn trotz der Unterteilung in globalen Süden und globalen Norden, so Prühn, leben wir letztlich in einer Welt. Das würde durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel immer deutlicher.
Die Jahresbilanz des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Das Verhältnis von Kirche und Kunst ist nicht ganz konfliktfrei. Es war mal anders früher in der Renaissancezeit. Zum Beispiel waren die besten Künstler der Welt für die Kirche tätig. Aber das Verhältnis ist schwieriger geworden. Insofern ist es immer wieder bemerkenswert, wenn sich Kirchen wie die drei Kirchen in Wiesbaden für Kunst öffnen. Dieses Mal zu einem Thema, das aktueller kaum sein könnte. Es geht um die anderen. Andrea Bonhagen stellt die drei Kunstkonzepte in den Kirchen vor.
In der Bergkirche in Wiesbaden liegen zwischen Altar und Sitzreihen 121 Kacheln auf dem Boden. Ivana Matic aus Mainz hat mit braunen Oxidstiften auf Keramik gezeichnet. Die Künstlerin lebt seit 16 Jahren in Deutschland. Für das Projekt ist sie in ihrer Heimat nach Serbien gereist.
Ich bin anders sozusagen dorthin wieder gegangen und habe es mit anderen Augen beobachtet. Es war sehr interessant. Ich habe viel gereist auch dort und viel beobachtet. Das Land auch neu zu erleben, was mir auffällt, was mir damals vielleicht nicht aufgefallen ist.
Zu sehen sind ein Schnapsbrennofen für Slipowitz, Häkeldecken, Autoreifen, ein Akkordeon, ein Schaf am Spieß, Todesanzeigen, zerfallende Tore und Skulpturen am Eingang. Dazu erzählt Matic:
Das sind die Gastarbeiter, die im Ausland leben und dann in Serbien wieder bauen. Riesenhäuser mit Löwen und Vögeln auf den Toren.
Auch die Adler am schmiedeeisernen Tor sind zu sehen, gestrichelt, fast wie mit Bleistift. Bergkirchenpfarrer Markus Nett bietet zu den serbischen Kacheln ein umfangreiches Programm.
Wir haben tatsächlich 43 verschiedene Nationalitäten unter unseren Gemeindegliedern. Es ist Wahnsinn. Wir machen zum Beispiel da auch einen Abend der Nationen, wo Menschen ihre Heimatbilder mitbringen und wir dann miteinander ins Gespräch kommen. Also wichtig immer, dass das dann auch hier lebt und in Aktion tritt.
Ab 15. September wird es auch in der Wiesbadener Marktkirche eine Kunstinstallation geben. Johannes Grubelnik aus Kassel zieht zwei Trennwände aus Organza durch die Kirche. Wer reinkommt, muss sich entscheiden. links oder rechts.
Dass man merkt, oh, jetzt bin ich von einmal von meiner Familie oder Freunden getrennt. Und es entsteht eine Situation, in dem Leute auf der anderen Seite sind und die werden zu den anderen und die, die auf der eigenen Seite sind, da entsteht dann sozusagen ein neues Wir-Gefühl.
Zwischen den Trennwänden gibt es einen schmalen Raum.
Dass da noch so eine gewisse Leere oder Lücke ist, die wir vielleicht nicht füllen können oder die wir nicht fassen können, die wird damit versinnbildlicht.
In der Wiesbadener Kreuzkirche läuft ein Video in einer Schleife, das eine digitale Weltreise des Künstlers Patrick Wüst zeigt. Ein altes U-Boot, Wellenbrecher am Strand, Computerschrott.
Meine Idee ist, in der Kirche selber den Blick wieder nach draußen zu öffnen. Und das versuche ich, indem großformatige Fernseher eingesetzt werden und die Besuchenden in die Illusion versetzt werden, dass wir in der Kirche selber in einer Art Schiff sind, das gerade durch die Welt reist und wir schauen hinaus. Aber in einer Welt, die sich damit beschäftigt, wie sieht die Welt aus ohne die anderen oder nach den anderen.
Die anderen, das sind wir. Wüst will damit auch fragen, ob es eine bessere Welt werden könnte, wenn wir uns verändern.
Auf der Suche nach den anderen. Kunstprojekt in drei Wiesbadener Kirchen, vorgestellt von Andrea Bonhagen. Wer mit seiner Botschaft heute möglichst viele Menschen erreichen will, das gilt für die Werbung, aber auch für den Wahlkampf und nicht zuletzt für Kirchen und Religionen, der muss auf den Social-Media-Kanälen präsent sein. Als sogenannte Sinnfluencer und Sinnfluencerinnen nutzen auch Geistliche verschiedener Glaubensrichtungen Instagram und Co. So auch ein Imam und eine evangelische Pfarrerin, die Celine Schäfer uns jetzt vorstellt.
Wir feiern heute Abend diesen Instapuls im Namen Gottes, des Vaters und der Mutter, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft.
Instapuls heißt die digitale Andacht. Jessica Hamm schaut in die Kamera ihres Smartphones. Dienstagabends betet sie gemeinsam mit allen, die teilnehmen. Und wer mag, schreibt Fürbitten in den Chat.
Also Jesus war ja Wanderprediger, das heißt, er ist rumgelaufen und hat den Leuten erzählt, weil ich glaube, auch er hat gedacht, ich habe eine geile Botschaft und ich möchte, dass viele Leute davon mitbekommen. Mit Social Media wäre das einfacher gewesen, als von Dorf zu ziehen.
Die 31-jährige Pfarrerin betreut nicht nur ihre drei Gemeinden in Breithardt, Burg Hohenstein und Steckenroth, sondern auch ihre digitale Gemeinde auf Instagram. Über Posts zu alltäglichen Themen, aber auch zu theologischen Fragen kommt sie in Kontakt mit den Menschen. Häufig besser als sonntags im Gottesdienst.
Wenn ich hier eine Predigt halte, dann kriege ich oft keine Reaktion darauf. Ganz oft heißt es auch schöne Predigt, aber ich muss nicht wirklich diskutieren darüber. Wenn ich auf Social Media aber einen Beitrag verfasse, dann wird darunter diskutiert und dann muss ich auch Rede und Antwort stehen. Das heißt, ich reflektiere so ein Thema viel mehr, bevor ich das eigentlich poste. Und es ist ja auch viel länger auf Social Media als jetzt so eine Predigt im Gedächtnis der Menschen.
Schon in ihrer Ausbildung hat Jessica Hamm Zugang zur digitalen Kirche gefunden. Mittlerweile gibt es ihren Kanal seit fast 4 Jahren. Für sie ist das Besondere an Plattformen wie Instagram,
dass man da einen Anlaufpunkt hat für Leute, die sonst nicht in der Kirche sind. Also gerade die Generation, die eigentlich aus der Kirche austritt. Und genau diese Menschen treffen wir da und denen können wir zeigen, dass Kirche anders ist, als sie sich vielleicht vorstellen und dass es doch noch Leute in der Kirche gibt, die sie auch im Blick haben und die was für sie tun.
Auch wenn die Gemeinde durch die Pandemie digitaler geworden ist, stößt Hamm mit ihrem Kanal immer wieder auf Skepsis. Und dann sind da noch
die Trolle. Das ist eine große Herausforderung. Manchmal, man muss sich mit vielen Leuten diskutieren. Mit manchen kann man gar nicht diskutieren, die einfach so verschrobene Ansichten haben. Die würden mir so in der Gemeinde normalerweise nicht über den Weg laufen.
Eine Autostunde entfernt sitzt Imtiaz Shahin in seinem Büro in der Nur-Moschee in Frankfurt. Er scrollt durch seine letzten Posts. Ob über Gebete, Informationen oder Wochenaufgaben. Mit seinem Kanal möchte Shahin auch die Menschen erreichen, die er nicht in der Moschee trifft.
Da versuche ich dieselben Inhalte, die ich hier in der Moschee oder in Gemeindetreffen und so weiter den Menschen nahelege, versuche ich dann über Social Media an die Menschen zu bringen. Da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen, was sehr, sehr wichtig ist. Auf Instagram habe ich nochmal gemerkt, dass das Publikum, sage ich mal, die Ansprechpersonen ganz andere sind. Oftmals Jugendliche, die sich nicht trauen zu sprechen, die dann einfach ihre Fragen stellen können, anonym. Und ich gebe dann kurze Antworten.
Wichtig ist diese Anonymität vor allem bei Themen,
wo die Eltern manchmal keine Antwort haben oder sich schämen, darüber zu sprechen mit ihren Kindern, also zum Beispiel Sexualität, Freundschaft. Also das ist ja schon ein wirklich sehr, sehr großes Thema, womit dann die Jugendlichen ja sehr früh ihre Erfahrungen machen, dann brauchen sie ja irgendeine Plattform.
Für seine digitale Gemeinde ist Shahin deshalb auch Seelsorger und Vertrauensperson. Seit 2014 ist er auf Instagram aktiv. Social Media birgt aber auch Gefahren, findet der 33-Jährige.
Es ist ungefiltert oftmals, was dann an die Menschen gelangt. Und die für Radikalismus zum Beispiel, Radikalisierung auch anfällig sind, sind ja Menschen, die selbst dann nicht dagegen gewappnet sind. Und es ist dann ganz einfach, sie dann dafür zu gewinnen. Und das ist auch die größte Gefahr, dass jemand, der keine Erfahrung hat, nicht das Wissen vielleicht besitzt, dann ganz leicht beeinflusst werden kann.
Deshalb ist ihm wichtig, die Menschen aufzuklären. Doch die Gemeindetreffen in der Moschee kann Social Media trotzdem nicht ersetzen.
Ich finde das sogar problematisch, also intensive Gespräche zu versuchen, über Instagram zu führen, über Chats. Da kann so vieles falsch verstanden werden, so viele Missverständnisse und so weiter. Also da weiß ich schon, wo ich dann Stopp mache, so einen Cut mache und sage, ja, warum treffen wir uns nicht einfach mal oder führen ein persönliches Gespräch.
Die Pfarrerin und der Imam im Netz. Erfahrungen mit digitalen Gemeinden, schilderte Celine Schäfer.
HR Info. Himmel und Erde.
In genau einem Monat soll in Frankfurt der sogenannte Synodale Weg fortgesetzt werden. Das ist der Versuch der deutschen katholischen Bischöfe, zusammen mit den Laien und Vertretern von Orden und Institutionen in Deutschland eine Reform der katholischen Kirche voranzubringen. Aber ist das wirklich möglich? Sind die Machtstrukturen der katholischen Kirche nicht so fest und unverrückbar, dass alle im Grunde einer großen Täuschung unterliegen, die meinen, mit so einem synodalen Weg Bewegung in die Kirche zu bringen? Zu den großen Skeptikern des synodalen Weges gehört der Bonner Professor für katholisches Kirchenrecht, der Theologe Norbert Lüdecke. Er hat genau darüber ein Buch geschrieben mit eben diesem Titel, Die Täuschung. Valentin Beige hat ihn zu seinen Thesen befragt.
Also Ihr Buch heißt ja Die Täuschung. Wer täuscht hier denn wen und warum?
Also der Titel ist bewusst doppeldeutig gewählt. Es geht einmal darum, dass Bischöfe und eventuell Führungspersönlichkeiten des ZDKs die Laien bzw. die übrigen Laien täuschen, die Synodalinnen und Synodalen. Es geht aber auch um Selbsttäuschung der Laien, die aus verschiedenen Gründen sich vielleicht einen realistischen Blick auf ihre Kirche nicht gestatten.
Jetzt haben Sie ja gerade schon die Laien angesprochen und das ZDK. Wie viel Mitbestimmungsrecht haben die Laien denn überhaupt in der katholischen Kirche?
Also Mitbestimmung sehe ich als Synonym für Entscheidung. Und Entscheidungskompetenz von Laien gibt es überhaupt nicht. Es geht immer nur um Beratung. Das heißt, Laienpartizipation steht immer unter klerikaler Kuratel.
Jetzt haben wir ja schon gesprochen über Mitbestimmung und Entscheidungen treffen. Diese oder auch die Prozesse, die in der Kirche in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, wo Laien zumindest der Eindruck vermittelt wurde, dass sie mitbestimmen können. Warum passiert dann sowas überhaupt, wenn die Laien doch im Endeffekt gar nichts mitbestimmen können?
Also der Anlass für mein Buch war eine Verwunderung, ein Staunen, als das Gespräch über den synodalen Weg aufkam, also über dieses Konzept. Weil ich immer dachte, Mensch, das hast du doch schon öfter gehört. Wenn man dann sich näher damit befasst, entdeckt man eben, dass es tatsächlich so ist. Immer dann, wenn die Laien ein zu hohes Maß an Selbstständigkeit entwickeln oder aber der Laienunmut von den Bischöfen gefühlt ein Ausmaß erreicht, den sie als bedrohlich empfinden, also der Druck im Kessel als so groß empfunden wird, dass man Angst hat, der Deckel fliegt einem um die Ohren, dann ergreifen die Bischöfe die Initiative zu Gesprächsarrangements, die aber letztendlich Ventile sind, um den akuten Druck erstmal entweichen zu lassen und dann Zeit zu gewinnen dafür, dass, wenn nicht Gras drüber wachsen zu lassen, so doch allmählich wieder Ruhe einkehren zu lassen, bis vielleicht der Druckpegel wieder ansteigt.
Sie denken jetzt nicht, dass dann die Kirche in Deutschland, bleiben wir mal ein bisschen kleiner, sich jetzt deswegen groß verändert oder dass auf dem synodalen Weg sich deswegen irgendwas verändert?
Also ich halte das Veränderungsprozess Konfliktpotenzial auf Seiten der Kirche für weitaus geringer als auf Seiten der jeweils einzelnen katholischen Gläubigen.
Und was könnten Sie sich dann vorstellen? Was würden Sie dann abschätzen? Was könnte sich denn durch den synodalen Weg verändern?
Also dazu muss man nicht Prophet sein, denn wenn Sie sich die Themen anschauen, die dort besprochen werden, keines der wirklichen Reformthemen steht überhaupt in der Kompetenz des synodalen Wegs und ja die meisten noch nicht mal in der Kompetenz der teilnehmenden Bischöfe. Ob es um die Ordination von Frauen geht, ob es um Gewaltenteilung geht, ob es um Priesterausbildung geht, all das sind Themen, die in universalkirchlicher Kompetenz liegen. Und da kann ein synodaler Weg nicht mehr sein, als was aber schon seit Jahrzehnten immer wieder erfolgt ist, nämlich die Probleme zu benennen. Aber ich meine, benannt worden sind die Probleme ja nun jahrelang und hinlänglich oft genug. Also da sehe ich kaum ein Ergebnis, sondern ich fürchte, es wird so sein, dass man drüber gesprochen hat und sagt, ja, jetzt melden wir das nach Rom. Auch das ist nicht neu und man muss immer dieselben Probleme weiter melden.
Sagt Norbert Lüdecke, er ist Professor für katholisches Kirchenrecht an der Universität Bonn. Sein neues Buch hat den Titel Die Täuschung. Unterzeile: Haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen? Afghanistan bestimmt gerade auf traurige Weise unsere Schlagzeilen. Ein Land, in dem über viele Jahre auch Juden kulturprägend sein konnten. Doch in Kabul und in ganz Afghanistan gibt es heute buchstäblich nur noch einen Juden. Und der will bleiben, obwohl nun die Taliban die Macht haben. Susanne Güsten berichtet.
Seit mehr als 15 Jahren ist Sablon Simintov der letzte Jude von Afghanistan. Seit der vorletzte Jude von Afghanistan im Jahr 2005 verstarb. Simintov lebt in Kabul und kümmert sich dort um die Synagoge. Und das will er nach dem Einmarsch der Taliban auch weiter tun. Selbst ist Simintov derzeit schwer zu erreichen, aber der Vorsitzende der Vereinigung von Rabbinern in islamischen Staaten, Rabbi Mendi Chitrik, hält mit ihm Kontakt und berichtet.
Wir stehen seit vielen Jahren in Verbindung mit ihm. Wir kümmern uns um seine religiösen Bedürfnisse und versorgen ihn mit Matze für Pessach und mit Büchern oder was er sonst so braucht. Wir haben in der vergangenen Woche auch versucht, ihn aus Afghanistan herauszuholen. Aber er hat beschlossen zu bleiben.
Die Türkei hatte sich erboten, Simintov aus dem Land zu holen, sagt Chitrik, der als Rabbi der aschkenasischen Gemeinde von Istanbul dort lebt. Doch Simintov wollte nicht ausreisen, wie sich herausstellte. Aus eigenen Gründen, wie Chitrik erzählt.
Und wenn er später noch raus will, werden wir ihm hoffentlich noch immer helfen können. Wir werden es jedenfalls immer versuchen. Aber vorerst will er bleiben.
Simintov ist als exzentrischer Charakter bekannt. Über seine jahrelange Fehde mit Isaac Levy, dem vorletzten Juden von Kabul, wurde weltweit berichtet und in New York sogar ein Theaterstück auf die Bühne gebracht. Israelische Medien verfolgen seit über 20 Jahren das Schicksal seiner Ehefrau, die seit 1998 in Israel lebt und sich vergeblich um die Scheidung bemüht. Auch dieser Zwist könnte einigen Berichten zufolge zu seiner Entscheidung beigetragen haben, in Afghanistan zu bleiben. Warum auch immer, er ist jedenfalls der letzte Vertreter einer jahrtausendealten Gemeinde.
The Jewish community of Afghanistan is a 2000-year-old community.
Die jüdische Gemeinde Afghanistans ist etwa 2000 Jahre alt. Aus 1500 Jahren haben wir Aufzeichnungen. Afghanistan war ein Knotenpunkt der Seidenstraße. Händler, die Waren aus Asien nach Europa und später in die neue Welt brachten, zogen durch Afghanistan. Und das zog Juden aus Persien, aus dem Irak und aus Indien an, die sich in Afghanistan niederließen.
Tausende Juden lebten vor 100 Jahren noch in Afghanistan. Doch die meisten wanderten in den 1950er und 60er Jahren nach Israel und Amerika aus. Was heute in Afghanistan bleibt, ist nur noch ihr kulturelles Erbe, das es nun zu schützen gelte. Was nach dem Sieg der Taliban nun daraus werden mag?
It's hard to tell the future. But judging from the past, we know that the Taliban did not destroy Jewish sites.
Es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen. Aber in der Vergangenheit haben die Taliban keine Stätten jüdischen Kulturerbes zerstört, so wie sie es mit den Städten anderer Religionen getan haben. Die Synagoge in Kabul blieb die ganze Zeit geöffnet, auch während der ersten Regierungszeit der Taliban von 1995 bis 2001. Ist das ein Zeichen, das uns Hoffnung gibt? Ja, das ist es. Ist das ein Hinweis darauf, dass dies auch weiterhin so sein wird? Wir hoffen es. Wir können nicht sicher sein, ob sie sich auch diesmal so verhalten werden. Aber nachdem sie während ihrer ersten Herrschaft kein jüdisches Kulturerbe zerstört haben, hoffen wir, dass sie dies auch in Zukunft nicht tun werden.
It will remain so in the future.
Dass Synagogen und Friedhöfe nicht zerstört werden, bedeutet allerdings noch nicht, dass sie erhalten bleiben, gibt Rabbi Chitrik zu bedenken.
Wir sorgen uns nicht so sehr darum, was die Taliban tun werden. Das ist natürlich eine Sorge, aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass Kulturerbe verfällt, wenn die Menschen nicht kommen, wenn sie es nicht besuchen, wenn sie kein Interesse zeigen. Das ist nicht nur in Afghanistan so, sondern überall. Wir können von örtlichen Regierungen und Behörden nur dann erwarten, dass sie jüdisches Kulturerbe respektieren und pflegen, wenn Juden kommen und Interesse zeigen und es besuchen.
Doch das dürfte in Afghanistan auf absehbare Zeit unmöglich bleiben.
Der letzte Jude in Afghanistan, Sablon Simintov, will trotzdem bleiben. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.